Für die Predigt habe ich mir einen Text ausgewählt. Und in dem Text, da geht es um den Tag. Und ich würde sagen, der Tag ist der bedeutendste Tag in der Geschichte der Welt. Und wenn nicht der bedeutendste, dann zumindest einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte der Welt. An diesem Tag gingen die Frauen zum Grab. An diesem Tag hörten die Frauen die Botschaft von zwei Engeln, dass Jesus auferstanden war. Die Frauen gingen zurück zu den Jüngern und die Jünger glaubten ihnen nicht. Sie hielten diese Information, diesen Bericht der Frauen für ein Märchen. Daraufhin gingen die Jünger zum Grab und fanden das Grab leer. Ja, an jenem Tag gingen zwei Männer von dem Kreis der Jünger weg und sie gingen nach Emmaus. Das war so 11 Kilometer etwa entfernt von Jerusalem. Zwei Jünger gingen weg an diesem Tag. Diese beiden Jünger waren traurig und niedergeschlagen wegen dem, was jetzt gerade geschehen war. Also wenige Tage zuvor ist Jesus noch als der mögliche nächste König eingezogen in Jerusalem. Es gab einige Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und die Entwicklung nahm ihren Lauf und am Schluss endlich wurde Jesus dann verurteilt, gefangen genommen, verurteilt, gekreuzigt, er war gestorben. Und damit waren ihre Pläne, ihre Hoffnungen zerplatzt. Sie waren enttäuscht. Die Menge, die ihn zuvor noch als möglichen König bejubelt hatte, schrie dann später ans Kreuz mit ihm. Ja. Die beiden Jünger waren enttäuscht. Sie waren auf ihrem Weg in ihr Dorf, nach Emmaus. Und wo sie da so unterwegs waren, es war vielleicht der späte Nachmittag, wo sie unterwegs waren, unterhielten sie sich über das, was sie erlebt hatten, was sie beschäftigt. Ja. Das, was sie aus der Woche mitgenommen haben. Ja. Und irgendwann ging ein Dritter mit ihnen. Es fiel ihnen offensichtlich gar nicht auf, wo der herkam und was das für einer war. Aber sie redeten und er hörte ihnen zu und plötzlich stieg er dann in das Gespräch ein. Und es schien, als hätte dieser Fremde überhaupt keine Ahnung, was denn da jetzt geschehen war, die letzten 2-3 Tage. Ja. Und so fragt ihn dann der eine, der Kleopas, wer mitlesen will, Lukas Kapitel 24, Vers 18, bist du der einzige Fremdling, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Sag mal, die ganze Welt, ganz Jerusalem, redet über diese Sache. Niemand ist das verborgen geblieben. Und du kommst daher und redest, als würdest du 0,0 davon wissen. Gibt's das? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Sie erzählen dann dem Fremden die ganze Geschichte und sie erzählen dem Fremden sogar noch, was im engsten Vertrautenkreis der Jünger geschehen war, von den Frauen und diesen Dingen. Der Fremde war offensichtlich für sie sehr vertrauenswürdig. Sie sahen in dem Fremden nicht irgendeine Bedrohung, eine Gefahr, sondern jemand, mit dem man sich gut austauschen konnte. Und dann plötzlich dreht sich das Gespräch und der Fremde beginnt ihnen zu erklären, was da geschehen ist, und zwar aus den Schriften heraus. Sie kennen ihn immer noch nicht, aber er erklärt ihnen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus den Büchern Mose und aus den Propheten, was da geschehen ist und dass es so geschehen musste. Und die Gedanken der Jünger, dieser beiden, von dem Kleopas und von seinem Kollegen, plötzlich beginnt dieses Düstere zu bröckeln und plötzlich beginnen sie zu begreifen, dass das, was sie für eine Katastrophe gehalten haben, gar nicht diese Katastrophe war, wie sie meinten, oder dass die Hoffnung, die zerbröckelt war und zerbröselt war für sie, überhaupt, also die musste gar nicht weg sein, sondern im Gegenteil, die Hoffnung, die ist absolut berechtigt und sie beginnt wieder mehr und mehr zu leben. Schließlich kommen sie nach Emmaus und es ist Abend geworden und sie nötigen, sagt die Bibel, diesen Fremden bei ihnen zu bleiben. Sie gehen hinein. Sie essen zusammen das Abendmahl und wo der Fremde dann das Brot in die Hand nimmt, den Segen spricht und es bricht plötzlich Das ist ja Jesus. Es ist Jesus. Und wo sie das begreifen, ist er auch schon wieder weg. Und die Jünger, die sind also aus dem Häuschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie bleiben nicht im Haus, sie können es nicht mehr aushalten zu Hause. Den Weg, den sie bewusst noch im Hellen gegangen sind, den rennen sie jetzt zurück im Finsteren, zurück zu den Jüngern. Sie müssen es ihnen sagen, hey, wir haben Jesus gesehen. Sie halten es nicht mehr aus zu Hause, zu den Jüngern zurück. Und sie erzählten es ihnen. Und wo sie bei den Jüngern sind und es ihnen erzählen wollen, plötzlich ist Jesus mitten unter ihnen. An diesem einen Tag. Boah, was für ein Tag. Aus diesem Bericht möchte ich drei Dinge herausnehmen, drei Punkte, die wir uns anschauen und die wir auf uns übertragen, auf unser Leben, auf uns, auf unser Glaubensleben. Drei Dinge, die uns etwas zu sagen haben, die uns etwas mitgeben. Der erste dieser drei, das ist die Frage von dem Kleopas: Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Man könnte diese Frage heute in die Welt hinausschreien. Wisst ihr denn, was geschehen ist? Habt ihr eine Ahnung davon, was geschehen ist? Jesus lebt. Er kam auf die Erde. Er hat unsere Schuld getragen. Er ist auferstanden. Er lebt. Er bereitet uns ein Königreich vor, in dem wir teilhaben dürfen. Seid ihr denn die Einzigen, die keine Ahnung davon haben, was geschehen ist? Und wir können diese Frage auch ganz gut uns selber stellen. Wissen wir denn, was geschehen ist? Vielleicht muss ich so sagen, ist es uns denn bewusst, was geschehen ist? Ich glaube, wenn ich euch frage, wisst ihr denn, was geschehen ist, dann werde ich eine vernünftige Antwort bekommen. Ja? Aber ist es in uns eingedrungen? Hat es unser Wesen verändert? Ist es uns bewusst? Leben wir danach im Bewusstsein, dass Jesus alles in der Hand hat? Ihm ist gegeben alle Macht. Er ist alle Tage bei uns. Ist es uns bewusst, dass wir mit diesem Jesus heute zusammenleben und dass er seine Wiederkunft vorbereitet und sein Reich vorbereitet und wir auf diese Zukunft, auf diese Herrlichkeit zusteuern, einmal dort zu sein? Leben wir heute so? Mit diesem, vielleicht kann ich sagen, mit dieser Trumpfkarte, aber das ist vielleicht auch kein guter Vergleich, aber versteht ihr, was ich meine? Mit dieser Sicherheit, mit dieser Zuversicht, mit dieser Gewissheit. Jesus hat alles in der Hand. Wissen wir das? Wenn wir noch einmal ganz kurz auf diese Geschichte zurückkommen, der Kleopas stellt ja Jesus diese Frage. Und interessanterweise, also er fragt ihn, Jesus, weißt du denn nicht, also ohne jetzt zu wissen, es ist Jesus, ja, weißt du denn nicht, was geschehen ist? In Wirklichkeit war ja er derjenige, der nicht wusste, was geschehen war. Jesus wusste es ja glasklar. Er war derjenige, der nicht wusste, was geschehen war, dass Jesus lebt und auferstanden ist, dass die Erlösung vollendet war mit dem Tod von Jesus. Er war der Unwissende. Und vielleicht geht es uns manches Mal auch so, dass wir dazulernen dürfen, wachsen dürfen in der Erkenntnis, wachsen dürfen in der Erkenntnis auch über Jesus, besonders über Jesus. Ja. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, wo Jesus mit ihnen ging und ihnen dann die Schriften auslegte, da sagt er später, dann sagten sie zueinander im Vers 32, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Sie waren unterwegs, Jesus erklärte ihnen aus den Schriften heraus und bei diesen beiden, es war nicht nur okay, eine kurzweilige Unterhaltung, eine Ablenkung, sondern es hat sie ergriffen, ihr Herz begann zu brennen. Ja. Es war also so spannend, so interessant, so wohltuend, was sie hörten, es brannte in ihnen. Brannte nicht unser Herz. Jetzt habe ich so eine Frage an euch. Habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, was Jesus dort erzählt haben könnte? Echte Frage an euch. Wer hat sich schon einmal Gedanken gemacht, was Jesus dort erzählt haben könnte? Wen würde es denn interessieren? Also mich schon, ja. Ich würde es gern hören. Ja. Leider, muss man sagen, erzählt uns der Bericht ja nicht, was Jesus erzählt hat. Ich hätte eine Frage an euch. Wenn ihr sagt, also ich ging heute letzten Sabbat am Nachmittag war ich spazieren, dann kommt ein Fremder zu mir, erzählt mir Dinge aus der Bibel und plötzlich hinterher begreife ich, es war Jesus. Und wenn ihr das heute in der Erfahrung erzählen würdet, was würdet ihr erzählen? Echte Frage an euch, was würdet ihr dann erzählen? Okay. Okay, die Tatsache. Aber ihr habt ein längeres Gespräch und du würdest nichts über den Inhalt erzählen. Okay. Die anderen, würdet ihr dann vielleicht fragen, was er erzählt hat? Ja, mich würde es brennend interessieren. Ich würde das fragen. Der Lukas, interessanterweise, schreibt es aber kaum. Ja, er schreibt ja nur von den Schriften, vom Alten Testament. Warum schreibt er das nicht? Also mich würde das interessieren, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich würde das schreiben. Jesus sagt Folgendes. Ist, ja? Ja, ich denke, das war's. Es steht ja da. Lest es nach. Es ist kein Geheimnis. Es ist nicht etwas Verrücktes, irgendetwas ja, Verrücktes, aber Außergewöhnliches, Unerforschbares. Es steht ja da. Und ich glaube, das ist der Grund. Es steht ja da. Ich habe mir noch ein wenig Gedanken gemacht dazu, weil es mich tatsächlich sehr interessieren würde, was Jesus sagt und sagte an der Stelle. Ja. Das Alte Testament hat ja 1000 Seiten, so grob, ja, je nach Bibelübersetzung und Druck, 1000 Seiten. Ja. Wie lange waren denn die unterwegs, die drei? Also wir wissen 11 Kilometer. Ellen White schreibt noch, dass er recht bald zu ihnen stoß. Ich habe mir es da irgendwo notiert, ja. Er kam recht bald zu ihnen dazu. Also sie gingen, sagen wir, 10 Kilometer zusammen. Wie lange geht man für 10 Kilometer? 2 Stunden, vielleicht 2,5. Ja, 2 Stunden, 2,5, je nachdem. Ja. Ich habe einmal so versucht, wie viel Bibeltext passt in 2 Stunden hinein. Ja. Ich habe mir so überlegt, eine Predigt dauert wie lange ungefähr? Halbe Stunde, also wir sind 4 Predigtlängen. Ja. Wie viele Bibeltexte verwendet man in einer Predigt? Mann, im Allgemeinen. Wie viele Bibeltexte sind gut in einer Predigt? 10, ja, ich habe auch gesagt 10, also das wäre so vielleicht ein Richtwert. 10 Bibelstellen. Bei 4 Predigten wäre das dann ungefähr 40 Bibelstellen. Bisschen viel, ja, und wenn wir uns überlegen, Predigt halbe Stunde, 10 Bibelstellen, 3 Minuten für eine Bibelstelle zur Auslegung, ja, das ist schon sportlich eigentlich. Ja. Vor allem, wenn du da noch ein bisschen nachgrabst und wenn dann ein Gespräch zustande kommt. Aber okay, wir lassen es mal bei 40. Ja. Wie viele Bibelstellen kennen wir denn im Alten Testament, die über Jesu Leiden, Auferstehung, seine Rolle als Messias reden, überhaupt sein Leben reden? Grobe Schätzung mal, 20, ja, okay, viel mehr als 40, ja. Ja, also wir können es heute nicht auf den Punkt festlegen, kann man ja sowieso nicht. Ich habe mir so überlegt, ja. Die Schlachter hat im Anhang messianische Weissagungen, so eine Tabelle, 18 Stellen führt sie an, ja. Dann haben wir die Prophezeiungen wie bei Daniel 9 zum Beispiel, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ungefähr 5 davon. Ja. Dann haben wir den Heiligtumsdienst, ungefähr 10 Stellen, wenn wir es sehr reduzieren. Ja. Und dann habe ich gesagt, noch die Stellen, die im Neuen Testament dann zitiert werden aus dem Alten Testament, gibt nochmal ungefähr 10. Und das gibt mehr noch, das sind 20 ungefähr. Und so komme ich jetzt einfach ganz grob gesagt auf 50 bis 60 Stellen, wenn wir einfach mal die wesentlichsten nehmen. Ja. Was haben wir vorhin gesagt? Jesus hat von 40 Stellen vielleicht geredet, größenordnungsmäßig, ja, vielleicht weniger, vielleicht mehr, aber wir merken schon, das kommt irgendwie zusammen. Also Jesus hat vielleicht noch andere Stellen genommen, die wir heute nicht nehmen würden, aber irgendwie, wir sind ja nicht völlig ahnungslos. So, wir kennen das und dass wir 2 Stunden darüber reden könnten, wäre einfach möglich. Also Jesus hat hier nichts erzählt, wo ja, ungreifbar wäre, unfassbar für uns, sondern wir verstehen das aus der Bibel. Ja. Jetzt muss man sagen, es brannte bei ihnen das, was Jesus erzählt hat. Wir kommen jetzt von dieser nüchternen Berechnerei wieder zurück, aber der Gedanke war der, wir können das ja aus der Bibel erfassen. Und ich denke also übrigens auch, dass Jesus sich den Jüngern erst später zu erkennen gab, hatte den Grund, dass er ihnen zunächst mal die Schriften auslegen wollte. Er wollte, dass sie es von der Schrift her begreifen und dass sie sehen, es war alles geplant und aufgegleist und Gott hat sein Wort gegeben und Gott ist seinem Wort treu. Das Wort ist zuverlässig und nicht nur einfach, ja, juhu, Jesus lebt und wir gehen weiter. Sie sollten begreifen, dass die Schriften das Fundament dafür sind, für das, was geschah, für die Erlösung. Jetzt brannte in ihnen das Herz, wo sie das hörten. Wie geht es uns, wenn wir die Bibel lesen? Wenn wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen, wenn wir vielleicht dort im Alten Testament dann Stellen finden, die von der Erlösung reden, ja. Brennt dann bei uns das Herz? Löst es bei uns etwas aus oder ist es dann, ja, die Bibel vielleicht doch manches Mal auch eine Pflichterfüllung? Ich hoffe, dass unser Herz brennt, wenn wir das lesen, weil wir begreifen, worum es geht. Wir begreifen die Liebe Gottes, die Verheißungen Gottes. Wir begreifen, was wir erwarten können im Leben. Jetzt von Gott und später dann von Gott. Die Bibel ist uns eine Freude und keine Pflicht. Es ist uns eine Stütze und keine Last. Die Bibel ist die Botschaft, die frohe Botschaft und nicht einfach irgendeine Botschaft. Die Bibel ist Treibstoff für unseren Glauben und entzündet unser Herz, bringt es zum Brennen mit diesem Treibstoff. Ja, bei den Emmaus-Jüngern finde ich auch noch interessant. Sie haben diese Sache begriffen, die Botschaft gehört und haben begriffen, es ist wahr, es stimmt alles. Und wo es bei ihnen Klick macht, wo der Groschen gefallen ist, was passiert dann? Dann essen sie mal gemütlich zu Ende, legen sich nieder und schlafen sich aus. Nee, die lassen alles liegen und stehen und sprengen auf und rennen zurück nach Jerusalem. Jesus lebt! Ja. Löst es bei uns etwas aus, wenn wir die Bibel lesen? Bewegt es bei uns etwas? Reagieren wir darauf in irgendeiner Weise, wenn wir die Bibel lesen? Ja, wir lesen etwas, was uns nun noch nie bewusst geworden ist. Wir springen auf und erzählen es unseren Freunden, unseren Mitbewohnern im Haushalt. Wir tippen eine Nachricht ins Handy hinein. Du, ich habe gelesen, war mir noch nie bewusst. Ja. Es kann was auslösen bei uns. Nicht jeder Text, aber manche zumindest. Manches Mal. Und wir reagieren drauf und wir teilen es auch gerne dann anderen mit. Ja. Unser Herz kann und soll, und ich hoffe wird, durch die Bibel in Brand gesetzt. Und dann kommen wir zum dritten Aspekt. Der erste Aspekt war ja, weißt du nicht, was geschehen ist? Wissen wir, was geschehen ist? Der zweite, bringt das Evangelium unser Herz zum Brennen? Und das dritte, das finde ich fast den schönsten, ja, dass am Ende, wo sie dann beim Haus angekommen sind und die Jünger dann, diese Emmaus-Jünger, zu Jesus sagen, bleibe doch bei uns, bleibe da. Wir haben so eine schöne Zeit gehabt jetzt am Weg zusammen. Wir haben so genossen zusammen. Es hat uns so gut getan. Es hat uns eine völlig neue Perspektive im Leben eröffnet. Bleibe doch bei uns. Bleibe da. Und diese Einladung finde ich herzbewegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist kein Befehl, es ist kein Diktat. Es ist eigentlich mehr eine Bitte. Sie nötigten ihn, aber es war ein Nötigen aus Freundschaft und Zuneigung heraus. Bleibe doch bei uns, bleibe da. Und das ist ja auch etwas, wo wir Jesus zusprechen wollen, oder? Bleibe bei uns, geh mit uns. Wir laden dich ein, sei bei uns. Ich möchte das Leben mit dir verbringen. Wo ich über das nachgedacht habe, ist mir ein Bild gekommen. Und zwar, ja, wir haben Kinder und Kinder hängen an uns. Und ich habe mir so vorgestellt, wie ist das, wenn wir zum Beispiel, ein Kind hat sich verletzt oder ist schwer krank und muss jetzt ins Krankenhaus gehen. Und ja, die Kinder sind überfordert mit der Situation und man fährt ins Krankenhaus. Sie wissen, da kommt irgendwas auf mich zu, wo ich nicht verstehe, wo ich nicht weiß, was passiert jetzt, wie geht es mit mir weiter, bin ich jetzt sehr krank, muss ich sehr lange bleiben, wird es wieder gut? Und dann kommen diese Männer und Frauen in weißen Kitteln daher und machen komische Sachen mit mir. Ja. Und dann irgendwann kommt da vielleicht der Moment, wo das Kind auf die Station gebracht wird und die Mama muss wieder nach Hause gehen. Und das Kind verzweifelt und sagt, hey Mama, bleib doch bei mir. Bleib da. Ich sehne mich so nach deiner Nähe. Da geht es mir gut. Ja. Bei dir fühle ich mich wohl, da fühle ich mich geborgen. Das ist sicher, egal was kommt. Ja. Und so verstehe ich das auch. Jesus, bleib doch bei uns. Ja. Geh mit uns, wir brauchen dich im Leben. Bei dir ist es uns wohl, mit dir ist es uns gut. Wir fühlen uns sicher bei dir, da fehlt uns nichts. Bleibe doch bei mir, bleibe bei uns, geh mit uns weiter. Ja. Ja, das sind diese drei Aspekte, die ich aus dieser Geschichte mitnehme. Ja. Zum einen wissen wir, was geschehen ist. Können wir es den Leuten rund um uns bewusst machen, was geschehen ist? Entzünden die Schriften in uns ein Feuer, das brennt? Und das Dritte, die Sehnsucht, mit Jesus zusammen zu sein. Ja, und das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Und ich wünsche uns, dass Jesus mit uns geht. Und dass wir diese Bitte im Herzen tragen und dass Jesus mit uns geht.